SRF 1.
.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Glück gehabt. Die gestohlenen Daten aus dem Schweizer Geheimdienst gelangten nicht in falsche Hände, sagt der Verteidigungsminister. Schuldspruch für die Ukraine in einem einzigen Punkt. Oppositionsführerin Julia Timoschenko sei willkürlich verhaftet worden, urteilt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Mehr Polster für die UBS. Die Großbank schreibt Gewinn und stärkt ihr Eigenkapital. Und schließlich ein neuer König. Die niederländische Königin Beatrix präsentiert dem Volk glücklich und dankbar ihren Nachfolger, Sohn Willem Alexander.
Ich bin glücklich und dankbar, u vorzustellen, uw nieuwe koning, koning Willem Alexander.
Das Volk bejubelt den neuen König, doch sein politischer Einfluss schwindet. Mehr dazu um eins im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
In der Schweiz ist der gewalttätige Extremismus etwas zurückgegangen, wie der Nachrichtendienst des Bundes mitteilt. Laut Jahresbericht registrierte er 2012 knapp 230 Fälle von gewalttätigem Linksextremismus. Das sind 6% weniger als im Vorjahr. Die knapp 50 bekannten Fälle von gewalttätigem Rechtsextremismus bedeuten ein Minus von 10%. Beim Linksextremismus führt der Nachrichtendienst den Rückgang der Gewalttaten auf Festnahmen und Verurteilungen zurück. Beim Rechtsextremismus sei die Abnahme der Fälle die Folge eines Rückzugs aus der Öffentlichkeit. Insgesamt sei die Schweiz aus Sicht des Nachrichtendienstes in einer komfortablen Lage, heißt es im Jahresbericht. Keine Bedrohung sei so wichtig, dass sie im Brennpunkt stehe. Schweizer Rüstungsfirmen haben in den ersten 3 Monaten dieses Jahres Kriegsmaterial für rund 82 Millionen Franken ausgeführt. Das sind 65% weniger als im ersten Quartal letzten Jahres, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Der größte Abnehmer von Schweizer Rüstungsgütern war im ersten Quartal 2013 Deutschland mit mehr als einem Viertel. Die Schweizerische Nationalbank hat in den ersten 3 Monaten des Jahres von günstigen Wechselkursveränderungen profitiert. Sie verbucht einen Gewinn von rund 11 Milliarden Franken. Ebenfalls schwarze Zahlen schrieb die Schweizer Grossbank UBS. Sie wies im ersten Quartal einen Gewinn von 988 Millionen Franken aus. Der Schweizer Chemiekonzern Clariant hat in den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres Umsatz und Gewinn gesteigert. Gemäss Mitteilung stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1% auf 1,5 Milliarden Franken. Der Gewinn verbesserte sich auf 38 Millionen Franken, verglichen mit 16 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ukraine im Fall der ehemaligen Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in einem Punkt verurteilt. Die 3-monatige Untersuchungshaft vor dem Strafprozess in Kiew im Jahr 2011 sei willkürlich gewesen. Zurückgewiesen wurde aber die Klage Timoschenkos, sie sei in der Haft menschenrechtswidrig behandelt worden. Auf den Vorwurf, Verhaftung, Prozess und Urteil seien politisch motiviert gewesen, trat das Gericht in Straßburg gar nicht erst ein. In der Ukraine läuft bereits ein 2. Prozess gegen Timoschenko wegen Steuerhinterziehung sowie Unterschlagung. Außerdem wird wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch wollen eine britische Billigkette und eine kanadische Supermarktkette Entschädigungen zahlen. Das Geld soll jenen zugutekommen, die in dem Gebäude für die Firmen gearbeitet haben, oder den Angehörigen. Angaben zur Höhe der Zahlungen machten die Firmen nicht. Das mehrstöckige Gebäude war vor einer Woche eingestürzt. Bislang wurden 382 Todesfälle bestätigt. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen sich etwa 3000 Menschen in der Fabrik aufgehalten haben. In Amsterdam ist das neue niederländische Königspaar am Morgen auf den Balkon des Palastes getreten. Der neue König Willem Alexander und Königin Maxima wurden zusammen mit der abgetretenen Königin Beatrix von etwa 25.000 Menschen gefeiert. Zuvor hatte Beatrix die Abdankungsurkunde unterzeichnet. Sie nennt sich jetzt wieder Prinzessin und nicht etwa Königin Mutter.
12.35 Uhr, Sie hören Rendezvous. Wir sagen gleich, wie Ueli Maurer verhindern will, dass wieder ein Geheimdienstmitarbeiter mit einer Festplatte im Rucksack aus dem Büro marschieren kann. Dann das Urteil im Fall Timoschenko. Was kümmert es den ukrainischen Präsidenten? Die UBS präsentiert stolz mehr Eigenkapital. Wie sicher macht sie das wirklich? Was tun, wenn eine Schulklasse fast nur aus fremdsprachigen Kindern besteht? Man karrt Kinder aus entfernten Quartieren her. Ein Basler Vorschlag mit politischem Zündstoff.
Herzlichen Dank für Steun und Vertrauen, das wir von Ihnen haben mogen ontvangen. Danke wel.
Der neue niederländische König dankt fürs Vertrauen. Wie er beschützt wird und warum der neue König weniger Einfluss haben wird als die vielen Frauen vor ihm auf dem Thron. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.911 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,44 gehandelt, der Dollar zu 93,68 Rappen. Und das Wetter? Auch am Nachmittag zeigt sich die Sonne nur in den Bergen. Im Norden fällt vor allem im Jura etwas Regen. Die Temperatur liegt am Nachmittag bei 14 Grad, in den Alpentälern wird es bis 20 Grad warm. Im Süden bleibt es trüb und nass bei 17 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag scheint im Norden zeitweise die Sonne. In der zweiten Tageshälfte gibt es aber jeweils verbreitet Schauer oder auch Gewitter. Im Süden bleibt es oft bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Temperatur steigt auf 15 bis 20 Grad.
Für den Schweizer Nachrichtendienst war es äußerst peinlich und hätte auch verheerend sein können. Vor gut einem Jahr kopierte ein Mitarbeiter Unmengen von sensiblen Daten und schmuggelte sie aus der Zentrale des Nachrichtendienstes. Jetzt hat das Verteidigungsdepartement einen Bericht zum Datenklau verfasst, der die Hintergründe beleuchtet. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Aufgeflogen ist der Datenklau durch einen Tipp der Grossbank UBS. Diese meldete dem Nachrichtendienst, dass einer ihrer Mitarbeiter bei der Bank ein Nummernkonto eröffnen wolle. Das war natürlich verdächtig und wie im Bericht nun nachzulesen ist, zeigte eine Überprüfung dann auch tatsächlich, dass der Datendieb, ein Systemspezialist des Nachrichtendienstes, möglicherweise mehrere tausend Dateien auf externe Datenträger exportiert hatte, bereit zur Weitergabe. Verteidigungsminister Ueli Maurer.
Es war ein Sammelsurium von Daten, die heruntergeladen wurden, von einfachen Mails bis hin zu möglicherweise sensibleren Daten. Sie wurden sichergestellt durch die Bundesanwaltschaft. Wir haben im Moment keinen Zugriff auf die gestohlenen Daten und können daher auch keine Details sagen.
Will heißen, der Nachrichtendienst und das Verteidigungsdepartement wissen bis heute nicht ganz genau, was wirklich heruntergeladen und somit gestohlen wurde. Trotzdem ist man überzeugt, dass die sensiblen Daten nicht in fremde Hände gelangten.
Ja, wir sind 100% sicher.
Die Daten seien nämlich nicht weiter kopiert worden und vor einer allfälligen Übergabe sichergestellt worden. Von einem fehlenden Risikomanagement beim Nachrichtendienst will Ueli Maurer nicht sprechen, doch es gibt selbstkritische Töne, denn der Mitarbeiter galt schon länger als psychisch labil.
Man war wohl zu nachsichtig mit dem im Nachhinein. Während dem ganzen Verfahren haben wir uns bemüht, einen Mitarbeiter, der eher am Rande der Mitarbeiterkluft war, zu integrieren und einzubeziehen. Und da haben wir wohl etwas zu ausführlich gemacht, aber das haben wir jetzt auch im Nachhinein festgestellt.
Und die Lehren habe man gezogen. Neu werden die Datenträger der Mitarbeiter wie Computer, CD, DVD, Memory-Stick, Kameras und Mobiltelefone überprüft. Mit mehr Personal wird das Personal nun überwacht, Verteidigungsminister Maurer.
Wir haben einmal das Personal aufgestockt, 11 zusätzliche Stellen geschaffen. Wir haben über 40 technische Massnahmen getroffen, um den Zugriff zu erschweren. Und wir haben insbesondere auch die Erkenntnisse auf die gesamte Bundesverwaltung übertragen, weil das Problem Nachrichtendienst in Anführungszeichen besteht in der ganzen Verwaltung.
Der Datenklau habe so auch sein Gutes gehabt, glaubt Maurer. Die Glaubwürdigkeit des schweizerischen Nachrichtendienstes habe bei den ausländischen Partnerdiensten nicht gelitten, ist er überzeugt.
Wir stellen eigentlich keinen Image-Schaden fest, weil auch andere Geheimdienste solche Probleme haben. Im Gegenteil, wir haben einen Missbrauch der Daten verhindert und das hat uns sehr Respekt eingebracht.
Mit dem fehlbaren Mitarbeiter befindet sich das Verteidigungsdepartement übrigens noch in einem Rechtsstreit. Gegen die fristlose Kündigung hat der Systemspezialist nämlich eine Beschwerde eingereicht. Auch das steht im Bericht.
Pascal Krauthammer. Ja, beim Nachrichtendienst hat man offenbar Glück gehabt und die geklauten Daten quasi gerade noch auf der Türschwelle zurückhalten können. Ende gut, alles gut? Nein, sagt Erich Schmidt-Ehnbohm. Er ist international bekannter Geheimdienstexperte und Vorsitzender des Forschungsinstituts für Friedenspolitik im deutschen Weilheim. Elmar Plotzer hat mit ihm gesprochen.
Herr Schmidt-Ehnbohm, das Schweizer Verteidigungsministerium VBS kommt zum Schluss, dass es nach dem Datenklau gelungen sei, eine Weitergabe der Daten zu verhindern. Für die Schweiz und ihre Sicherheit sei keinerlei Schaden entstanden. Kann man also sagen, dass die Schweiz glimpflich davon gekommen ist?
Im Prinzip glimpflich, aber man muss in Rechnung stellen, dass es natürlich bei den Partnerdiensten der Schweiz, also überwiegend bei den Nachrichtendiensten der NATO-Staaten, einen erheblichen Ansehensschaden für den Schweizer Nachrichtendienst gegeben hat, da der Bericht ja auch sehr deutlich macht, dass die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb des Nachrichtendienstes außerordentlich lax waren.
Für einen Nachrichtendienst ist es ja sehr wichtig, dass er von den Nachrichtendiensten befreundeter Länder eben in engem Kontakt steht und dass er von diesen auch geheime Informationen erhält. Besteht da jetzt die Gefahr, dass der Schweizer Nachrichtendienst nach der Datenklau-Affäre weniger Informationen erhält?
Die Gefahr bestand zwischenzeitlich. Aber ich denke, dass mit der Vorlage dieses Berichts deutlich geworden ist, dass die Sicherheitsstandards jetzt internationale Standards sind. Und die Schweizer können es leisten, durch entsprechende Informationen an die Partnerdienste das Vertrauen zurückzuerarbeiten, was sie verloren haben.
Erfüllt denn die Schweiz jetzt internationale Standards in Sachen interne Sicherheit beim Nachrichtendienst? Was waren denn da die wesentlichen Schritte, die da eben notwendig waren?
Also zunächst mal muss man sagen, dass der ganze Bericht des VBS ein Offenbarungseid darüber ist, was am alten Sicherheitssystem an Mangeln alles herrschte. Da gab es ja nicht mal eine routinemäßige Überprüfung von Datenbankskripts. Das heißt, man hat nicht mal eine Kontrolle darüber gehabt, welcher Mitarbeiter des Nachrichtendienstes auf welche Geheiminformationen zugreift. Das ist in anderen Nachrichtendiensten gänzlich anders geregelt. Es gab offensichtlich nicht mal eine vernünftige Taschen- oder Kraftfahrzeugkontrolle. Der Bericht warnt eigentlich vor einer Misstrauenskultur, die man schaffen könnte durch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Zuvor hatten wir offensichtlich eine Kultur des absolut blinden Vertrauens und da muss der Schweizer Nachrichtendienst sich erheblichen öffentlichen und Vorwürfen der Partnerdienste aussetzen.
Aber Sie sagen, die Schweiz ist jetzt da auf gutem Wege mit diesem Bericht und mit den Vorschlägen, die das VBS präsentiert hat.
Die Vorschläge erfüllen Routinestandards der anderen Nachrichtendienste. Damit ist die Schweiz auf gutem Wege. Man muss sich nur fragen, warum es jahrzehntelang eine solche Schlamperei im Kernbereich eines Nachrichtendienstes geben konnte.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Ukraine heute verurteilt, aber nur in einem Punkt. Julia Timoschenko, die ehemalige Regierungschefin und Oppositionsführerin, wurde vor dem Strafprozess in Kiew verhaftet und 3 Monate in Untersuchungshaft genommen. Das sei willkürlich gewesen. Timoschenkos Klagen zum laufenden Prozess wurden aber abgewiesen. Rudi Mäder mit den Details.
Pünktlich um 10.30 Uhr läutete im Gerichtssaal eine Glocke, alle erheben sich und Gerichtspräsident Spielmann verließ das Urteil. In mehreren Punkten stellt das Gericht eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention fest.
In its judgment, the court holds unanimously that there has been a violation of Article 5, Paragraph 4 of the Convention. Holds unanimously that there has been a violation of Article 5, Paragraph 5 of the Convention. Holds unanimously.
Die ukrainische Oppositionspolitikerin sei ihrer Freiheit willkürlich beraubt worden, ihr Recht auf Freiheit und Sicherheit sei missachtet, ihr Recht auf eine Überprüfung der Haftbedingungen nicht gewährt worden. Die inhaftierte ukrainische Oppositionspolitikerin war im Oktober 2011 wegen Amtsmissbrauch zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Es wurde ihr vorgeworfen, sie habe mit Russland ein für die Ukraine unvorteilhaftes Abkommen über Gaslieferungen abgeschlossen. Timoschenko wiederum macht geltend, dieses Verfahren sei politisch motiviert. Es gehe dem Präsidenten und seiner Regierung darum, einen unbequemen politischen Gegner auszuschalten. Sie klagte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie erhalte keine ausreichende medizinische Versorgung. Wächter hätten sie bei einer Verlegung in ein Spital geschlagen und brutal behandelt. In diesem letzten Punkt gab das Gericht Timoschenko allerdings nicht recht.
That there has been no violation of Article 3 of the Convention in respect of the applicant's complaint concerning her alleged ill-treatment during her transfer to the hospital.
In diesem Punkt sei die Europäische Menschenrechtskonvention nicht verletzt worden. Die Verurteilung bezieht sich also nur auf die Bedingungen ihrer Untersuchungshaft. Timoschenkos Sieg ist ein teilweiser Sieg. Der Botschafter der Ukraine verließ den Saal ohne Kommentar. Timoschenkos Anwalt, Sergej Vlaslenko, interpretierte das Urteil seinerseits als umfassenden Sieg. Präsident Viktor Janukowitsch müsse die politisch motivierte Repression in der Ukraine stoppen. Es sei nun an der Ukraine, aus dem Urteil die Konsequenzen zu ziehen.
But I am calling for President Yanukovych to fulfill that decision, and the only way to fulfill that decision is to release Mrs. Timoschenko immediately. Immediately.
Der einzig mögliche Schluss aus dem Urteil sei die sofortige Freilassung von Julia Timoschenko.
Ruhe die Mäde. Jetzt müsse Julia Timoschenko sofort freikommen, haben wir gehört, fordert die Verteidiger. Doch wie realistisch ist das? Diese Frage geht hier im Studio an Auslandredakteurin Brigitte Zink.
Also nach diesem Urteil ist das sicher nicht realistisch. Erstens hat ja das Gericht Timoschenko in einem wichtigen Punkt nicht recht gegeben, nämlich dass die Haftbedingungen unmenschlich seien. Und zweitens auf den allerwichtigsten Punkt der Klage, Verhaftung, Haft seien politisch motiviert gewesen, ist das Gericht offenbar gar nicht eingetreten. Hingegen dürfte der Vorwurf der Justizwillkür der Ukraine imagemäßig schaden, weil Justizwillkür in einem Land, das bedeutet für die Verhandlungen auf politischem Parkett, auf dem internationalen Parkett sicher schlechte Karten.
Sie sagen Schaden auf dem internationalen Parkett. Was heißt das, wenn wir speziell das Verhältnis zur EU anschauen? Mit der EU möchte die Ukraine ja politisch und wirtschaftlich enger zusammenarbeiten.
Ja, dafür gibt es schon ein sogenanntes Assoziationsabkommen, das die Ukraine politisch und wirtschaftlich näher an die EU führt. Das liegt unterschriftsreif bereit, aber die EU hat immer klar gemacht, dass sie dieses Abkommen erst dann unterschreibt, wenn eben Timoschenko freigelassen wird. Interessant dabei ist, dass selbst die Oligarchen, die Präsident Janukowitsch nahestehen, die haben ihn immer wieder angemahnt, er solle doch Timoschenko freilassen. Sie versprechen sich von diesem Abkommen natürlich wirtschaftlichen Aufschwung und gute Geschäfte mit der EU.
Druck von einheimischen Unternehmen, haben Sie jetzt gesagt, von der EU und nun eben auch Druck vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber irgendwann müsste man meinen, muss Präsident Janukowitsch da ja nachgeben.
In letzter Zeit ist tatsächlich viel spekuliert worden über Timoschenkos Freilassung, ganz besonders als Präsident Janukowitsch vor kurzem den ebenfalls inhaftierten Juri Luzenko begnadigt hat. Das ist der ehemalige Innenminister und ein Vertrauter Timoschenkos, der ebenfalls sehr lange in Haft ist. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass jetzt nach diesem Urteil der Druck eben nicht größer geworden ist und Janukowitsch dies auch nicht so schnell tun wird. Die Begnadigungskommission, die hat noch vor 2 Tagen kategorisch ausgeschlossen, dass Timoschenko freigelassen wird. Sie argumentieren, man könne sie gar nicht freilassen, weil es eben noch 2 weitere Verfahren gibt gegen sie. Eins wegen Steuerhinterziehung im großen Stil. Das geht auf die Zeit zurück, als sie Unternehmerin und im Gas- und Ölgeschäft tätig war. Vorstellbar hingegen wäre, dass sie eben irgendwann aus humanitären Gründen freigelassen wird.
Das waren Einschätzungen von Auslandredakteurin Brigitte Zink. Besten Dank. Es ist gleich 10 vor 1. Sie hören Rendezvous. Von der Großbank UBS ist man sich eher negative als positive Schlagzeilen gewohnt, wenn man an die Staatshilfe zurückdenkt, an den Libor-Skandal oder an den fehlbaren Händler Kweku Adoboli. Heute aber ist das mal anders. Die größte Bank der Schweiz präsentiert für das erste Quartal einen Milliardengewinn, vermeldet viel neue Kundschaft. Und ein dickes Eigenkapitalpolster, das seinesgleichen sucht. Doch wie viel Sicherheit bringt das? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
An der Börse sind die neuesten UBS-Zahlen gut angekommen. Die Aktie legt gleich mehrere Prozent zu. Aber auch der Chef selber, Sergio Emotti, ist zufrieden.
Wir haben doppelt so viel Gewinn gehabt wie erwartet von der Markt. Wir haben doppelt so viel Neugeldzuflüsse. Und ein großer Teil kommt aus der neuen Kundschaft. Und wir sind weiterhin die bestkapitalisierte Bank der Welt. So ist gut.
Die bestkapitalisierte Bank der Welt sei die UBS, lobt der 53-jährige Tessiner und meint damit, dass die UBS einen besonders dicken Eigenkapitalpuffer hat, also besonders krisenresistent ist. 10,1% beträgt dieser Puffer. Damit erfüllt die UBS schon heute die verschärften Schweizer Kapitalvorschriften, die eigentlich erst ab 2019 gelten würden. Möglich war das, weil die Bank riskante Investmentbankgeschäfte gestoppt und damit auch Leute entlassen hat. Wie robust die UBS im Vergleich mit anderen Großbanken im In- und Ausland dasteht, ist allerdings schwierig genau zu klären. Die Banken sind ziemlich kreativ, wenn es darum geht, ihre Sicherheitspuffer zu berechnen. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass beide Schweizer Großbanken ihre Kapitalpuffer in den letzten Monaten deutlich aufgestockt haben, schneller als manch eine ausländische Konkurrentin. Der Druck des Schweizer Gesetzgebers zeigt Wirkung. Mittlerweile ziehen ausländische Geldhäuser aber nach. Gerade gestern wurde bekannt, dass die Deutsche Bank ihr Eigenkapital um knapp 3 Milliarden Euro aufstockt, um mit ihrem Sicherheitspolster wenigstens in die Nähe von 10% zu kommen. Derweil nimmt die UBS schon das nächste Ziel ins Visier, 13 statt 10% Sicherheitspuffer. Als eine der größten Vermögensverwalterinnen der Welt ist sie gut beraten, mehr als nur gerade das Minimum an Kapital zu halten. Reiche Kunden wollen ihr Geld schließlich bei einer möglichst sicheren Bank angelegt wissen und auch bei einer möglichst langweiligen Bank, die keine Schlagzeilen liefert.
Ich glaube, dass es ist richtig zu sagen, dass wir wollen etwas langweiliger werden und wir sind auf gutem Kurs.
Der neue König der Niederlande ist jetzt dann gleich Thema. Hier bei uns doch zuerst schauen wir noch nach Basel. Dort gibt es die Schulklassen, in denen kein einziges Kind mehr Schweizerdeutsch spricht. Dort und auch anderswo. In Basel-Stadt soll sich das aber ändern. Mit einem Vorstoß im Kantonsparlament verlangen Mitglieder praktisch aller Parteien eine Sprachquote. Schulklassen sollen künftig so zusammengestellt sein, dass mindestens ein Drittel aller Kinder Schweizerdeutsch spricht. Was sagen Bildungsfachleute dazu? Martin Jordan.
Die Idee für den Vorstoß hatte die SP-Parlamentarierin Sibyl Benz-Hübner. Sie macht sich Sorgen um die soziale Durchmischung der Schulen, darüber also, dass es in einigen Schulklassen fast nur ausländische Kinder hat.
Die SP setzt sich dafür ein, dass alle Kinder optimale Bildungschancen haben. Und optimale Bildungschancen haben alle Kinder dann, wenn sie möglichst gut die Sprache ihres Lebensraums sprechen. Deshalb stellt sich die Frage, wie man das erreicht. Und erreichen kann man das eben dadurch, dass nicht zu viele Kinder der gleichen Sprachgruppe in einer Klasse zusammen sind.
Konkret fordert Sibyl Benz-Hübner in ihrem Vorstoß zwei Dinge. Erstens, dass in keiner Schulklasse mehr als 30% der Kinder die gleiche Fremdsprache spricht. Und zweitens, dass der Anteil deutschsprachiger Kinder pro Klasse mindestens ein Drittel beträgt. Damit stößt Sibyl Benz-Hübner bei den anderen Parteien auf offene Ohren. Für SVP-Parlamentarier Joël Thüring ist es überraschend, dass der Vorstoß aus der Küche der SP kommt. Er stellt sich jedoch vorbehaltlos hinter das Anliegen.
Ich denke, für eine Integration von Ausländern, und das ist vor allem auch etwas, was in der Schule stattfinden muss, ist eine solche Quote von maximal 30% pro Fremdsprache sinnvoll, weil der kleinste gemeinsame Nenner dann Deutsch sein wird.
In Expertenkreisen hingegen ist umstritten, ob eine Quote von 30% deutschsprachigen Kindern pro Schulklasse Sinn macht. So sagt Stefan Wolter, der Direktor der Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
Es sollte verhindert werden, dass mehr als 20 maximal 30% fremdsprachige Kinder in einer Klasse sein sollten. Das heißt, wenn die Quote von 30% Schweizer Kinder in einer Klasse erreicht wird, dann wären ja immer noch 70% fremdsprachige Kinder. Und das ist aus der Forschung gesehen immer noch ein zu hoher Anteil fremdsprachiger Kinder in einer Klasse.
Grundsätzlich positiv steht Beat Zemp einer Quote gegenüber. Der Zentralpräsident des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer hält eine Quote für sinnvoll, wenn in einer Klasse Kinder mit mehrheitlich fremdsprachiger Herkunft Schweizerdeutsch lernen sollten. Zemp hat allerdings auch Bedenken.
Es gibt sicher Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung dieser Quoten. Es wird vermehrt zu Umteilungen von Schülerinnen und Schülern kommen, wenn diese Quoten erfüllt sein müssen in allen Klassen. Und es ist auch mit Widerstand der Eltern zu rechnen.
Die baselstädtischen Behörden möchten sich noch nicht zur Forderung nach einer Schweizerdeutschquote an den Schulen äußern. Sie wollen erst Stellung nehmen, wenn das Thema im Kantonsparlament behandelt wird.
Martin Jordan. Diesen Beitrag und alle anderen finden Sie etwa ab 13:30 auch auf Internet srf.ch/rendezvous oder auf dem Handy mit Hilfe der App Radio SRF. In den Niederlanden sind 123 Jahre Frauenherrschaft zu Ende gegangen. Königin Beatrix ist zurückgetreten, ihr Sohn Willem Alexander ist der neue König. Fürs ganze Land ist dieser Nationalfeiertag ein oranges Volksfest. Auch in Amsterdam, wo die Behörden mit 1 Million Besucherinnen und Besucher rechnen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind deshalb enorm. Elsbeth Gucker berichtet.
21 Kilometer Gitterzaun im Stadtzentrum müssen verhindern, dass Volk und Prominenz sich heute in Amsterdam zu nahe kommen. 100 Kameras hat die Polizei auf dem Parcours angebracht und rund 13.000 Polizisten und andere Sicherheitskräfte müssen dafür sorgen, dass nichts passiert. Keine Frage, Amsterdam befindet sich im Ausnahmezustand. Eine solche Riesenoperation gab es in der Hauptstadt noch nie. Entsprechend intensiv waren die Vorbereitungen.
Alle routes, alle tunnels, alle afgehekte en versmalde dingen. Het is allemaal in simulatoren is nageaapt wat er kan gebeuren op Koninginnedag.
Was auf dem Parcours in Tunnels und bei anderen Engpässen passieren könnte, hätten sie auf Simulatoren durchexerziert, sagt der Amsterdamer Bürgermeister Eberhard von der Laan. Aber das Beispiel von Boston zeige, dass man trotz allen Sicherheitsvorkehrungen nicht alles im Griff haben könne.
Das Szenario von Boston lässt sehen, dass man immer so etwas kriegen kann. Und das gilt für uns auch.
Die niederländische Eisenbahngesellschaft hat ihre Kapazität hochgeschraubt, damit stündlich 35.000 Reisende auf dem Hauptbahnhof eintreffen können. Von dort ist es ein Katzensprung zum Damm, wo die offiziellen Thronwechselfeierlichkeiten stattfinden. Wegen den Absperrungen gibt es dort jedoch nur Platz für 25.000 Menschen. Nicht nur deswegen wollen viele Einheimische den Damm heute meiden. Sie habe Angst, dass im Gedränge etwas passieren könnte, wie vor 2 Jahren, sagt eine junge Passantin wenige Stunden vor Beginn der Abdankung.
Ich bin doch bang, dass er etwas gaat gebeuren in der Drukte. Of net als mit die Schreeuwer, die dann auf 4 Mai natürlich. Ja, dus Drukte ontwijken.
Vor 3 Jahren hatte ein psychisch Gestörter auf dem vollen Damm eine Massenpanik verursacht, als er während der Schweigeminute zum Gedenken der Toten im Zweiten Weltkrieg anfing zu schreien. Mehrere Dutzend Menschen wurden dabei verletzt. Auch wegen diesem Vorfall mussten viele Sicherheitsleute für die heutige Feier ein spezielles Deeskalationstraining absolvieren. In erster Linie soll dieser heutige Tag, der letzte Koninginnedag, aber auch ein Fest werden. So wie immer, hatte der Bürgermeister versprochen. Dazu gehören nicht nur orange gekleidete Untertanen, die schon morgens früh tanzen und trinken. Dazu gehört auch, dass sie auf der Straße einen riesigen Flohmarkt abhalten. Darauf freut sich auch der 13-jährige Pico, der sich den verzierten Damm vor dem Fest angeschaut hat und jetzt seinen alten Plunder verkauft.
Ich denke, dass ich gewoon, net als altijd, gewoon wat oude rommel verkopen. Nicht echt viel Besonderes oder so.
Das war ein Bericht von Elsbeth Gucker. In einer Stunde um 2 wird der neue König der Niederlande vereidigt. Diesen Wechsel von Beatrix zu Willem Alexander und seine Bedeutung besprechen wir schon jetzt dann gleich um 1 im Tagesgespräch mit unserer Korrespondentin in Amsterdam. Nach den Schlagzeilen des Mittags mit Thomas Fuchs.
In der Schweiz sind letztes Jahr die Fälle von gewalttätigem Extremismus zurückgegangen, sowohl von links als auch von rechts. Das teilt der Nachrichtendienst des Bundes mit. Die Nationalbank hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Gewinn von rund 11 Milliarden Franken verbucht. Sie profitierte von günstigen Wechselkursveränderungen. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verurteilt die Ukraine. Die ehemalige Ministerpräsidentin Timoschenko sei willkürlich in Haft genommen worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.